Es ist kalt in den Wintern vor dem Ersten Weltkrieg in Berlin. Die künstlerische Bohème trifft sich zum Aufwärmen im Café Größenwahn am Kurfürstendamm. Der Schriftsteller Joachim Ringelnatz, der Maler Oskar Kokoschka und der Kritiker Karl Kraus geben sich hier die Klinke in die Hand. In einer Ecke aber sitzt unter den Lüstern immer die Dichterin Else Lasker-Schüler an einem der Marmortischchen, die kurzen Haare zum glänzend schwarzen Helm frisiert. Sie schreibt an ihrem Briefroman Mein Herz stundenlang. Bei Kaffee und Nüssen, mehr ist nicht drin. Denn Lasker-Schüler ist arm. Sie ist krank. Sie lebt allein mit ihrem 13-jährigen Sohn Paul nach der Scheidung von ihrem zweiten Mann, dem Sturmverleger Herbert Walden, in Berlin. Eine rauschhafte Affäre mit Gottfried Benn hilft ihr auch nicht weiter. Einmal taucht sie 2 Tage gar nicht auf. Als sie wieder da ist, will ihr der Dichter und Arzt Alfred Dublin gegen ihre Herzschmerzen gleich die Schilddrüse entfernen. Aber sie selbst sagt, sie hatte die Herzschmerzen nur aus Sehnsucht nach dem Kaffee. Nicht einmal das Leben kann sie sich nehmen, wie sie klagt. Der Gashahn ist abgestellt worden, der Zähler abgeholt, weil sie die Rechnungen nicht bezahlt hat. Ihre Freunde, allen voran Karl Kraus, sind besorgt. Er organisiert eine Versteigerung von Kunstwerken, um die verarmte Dichterin am Leben zu erhalten. Der Maler Franz Marc spendet, ebenso Paul Klee und Marianne von Werefkin. Und der Brücke-Künstler Otto Müller. Eile ist geboten. Müller beginnt eine Zeichnung, dreht dann das Blatt um und fertigt schnell einen knienden Akt. Leuchtend gelb vor flirrendem Schwarz. Mit kurzem, schwarzem Haar. Am 17. Februar 1913 kommen die Kunstwerke im neuen Kunstsalon von Max Dietzel und Paul Ferdinand Schmidt in München unter den Hammer. Weil keine Käufer da sind, steigern die Künstler und Händler selbst mit. Magere 1600 Mark sind der Erlös. Die Lasker überlebt. Für dieses Mal. Der leuchtende Akt von Otto Müller aber verschwindet in den Wirren des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Beinahe für immer.
Woher kommt die Kunst? Ein Podcast von Ketterer Kunst mit Tanja Beutin und Agnes Thum.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts, der die Frage danach stellt, wo die Kunst eigentlich herkommt. Und das bedeutet nicht nur, wer sie einst erdacht oder gemalt hat, sondern auch, wer sie zum ersten Mal gekauft und geliebt hat. Und manchmal auch, für wen sie eigentlich geschaffen wurde, wie wir gleich sehen werden. Mein Name ist Tanja Beutin, ich bin Kunstjournalistin und ich spreche hier mit Agnes Thum, Provenienzforscherin bei Ketterer Kunst. Herzlich willkommen, liebe Agnes.
Hallo, liebe Tanja, ich freue mich auch sehr und hallo auch zu Hause an den digitalen Endgeräten. Heute wird es wieder wahnsinnig spannend, ich bin schon ganz aufgeregt.
Ja, ich auch, denn heute hast du uns ein sehr ungewöhnliches Blatt mitgebracht von Otto Müller, das einfach nur Hockende heißt. Entstanden ist es im Jahr 1912. Aber ich sehe hier eine Zeichnung und die müsste eigentlich die Liegende heißen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, Tanja, wir schauen hier eigentlich auf die Rückseite des Blattes und tatsächlich ist hier auch eine Zeichnung zu sehen. Ein liegendes Mädchen, sehr skizzenhafte Umrisse in schwarzer Kreide. Aber es ist nicht fertig gemacht und du siehst auch, es ist durchgestrichen.
Also hat offensichtlich nicht gefallen.
Ich denke auch, der Künstler hat es verworfen. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich denke, man hätte auch weiter damit arbeiten können, aber er war anspruchsvoll. Was aber interessanter ist an dieser Rückseite, zumindest für uns Provenienzforschende, ist oben links diese kleine Aufschrift.
Ja, da steht, also Otto Müller kann ich lesen. Für Frau,
Für Frau Lasker-Schüler steht da.
Die Dichterin Else Lasker-Schüler.
Richtig, richtig. Und das ist natürlich für die Provenienzforschung eine wahnsinnig aufregende Information. Aufregend zum einen, weil Frau Lasker-Schüler, Else Lasker-Schüler, eine jüdische Künstlerin war, die von der NS-Diktatur verfolgt wurde. Das heißt, wir haben hier möglicherweise auch eine jüdische Provenienz, die wir nachrecherchieren müssen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, es gibt uns natürlich einen Provenienzhinweis, mit dem wir weiterarbeiten können.
Das heißt, du fängst an, bei Frau Lasker-Schüler zu suchen, oder?
Richtig, das ist dann der Einstieg in die Recherchen.
Hat euch das überrascht, die Frau Lasker-Schüler als Aufschrift auf einem Bild von Otto Müller zu sehen?
Das hat uns in der Tat überrascht, weil uns keine direkte Verbindung bekannt war. Natürlich, Otto Müller lebte auch in Berlin zur gleichen Zeit wie Else Lasker Schüler. Wir müssen davon ausgehen, dass die beiden sich auch gekannt haben, nachdem Else Lasker Schüler ja auch mit den Brücke-Künstlern eng verbunden war.
Da gibt es aber keinen Nachweis, dass die beiden sich getroffen haben.
Wir haben keinen gefunden, dass hier eine direkte Verbindung besteht. Das heißt, wir mussten uns natürlich auf die Suche machen nach dieser Verbindung.
Und habt wo begonnen?
Erstmal bei der Vorderseite. Vielleicht schauen wir uns die mal an.
Das sieht ja sehr ungewöhnlich aus und auch eigentlich nur ein bisschen nach Otto Müller, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn das für eine Technik?
Das ist eine Monotypie. Das ist eine wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Technik. Es sieht ein bisschen aus wie ein Linolschnitt, wie man ihn so in der Schule, 7., 8. Klasse vielleicht gemacht hat. Eine Monotypie ist aber keine Technik, bei der in einen Druckblock oder auf einen Druckblock geschnitzt wird oder geritzt oder ähnliches, sondern es wird einfach auf ein Trägermaterial gemalt. Und dann wird davon ein Abdruck gemacht, ein Abklatsch. Mhm, das heißt, es gibt nur ein einziges Werk, das so aussieht. Es gibt keine Möglichkeit, eine Serie herzustellen, wie bei anderen Druckverfahren.
Ein Unikat. Und zu sehen ist tatsächlich ein kniender Akt, so von der Seite in so einem ganz schönen Ocker mit schwarzen Haaren oder sieht aus wie so ein Helm auf dem Kopf, wie so eine Kappe und sehr schwarzen Wimpern vor so einem flirrenden schwarzen Hintergrund.
Ja, es sieht doch aus, als wäre so eine orientalische Lampe, würde einen dunklen Raum erleuchten und Lichtflecken an die Wand werfen.
Das wiederum passt ja jetzt sehr gut zu Else Lasker Schüler.
Tatsächlich habe ich mir das auch gedacht. Auch dieser schwarze Haarhelm, die dunklen Augen, auch diese eher weibliche Figur, da kann man doch an Frau Lasker Schüler durchaus denken. Denn Maschka Müller, also Otto Müllers Frau, die er sehr häufig für seine Akte als Modell genommen hat, das war ja eher der androgyne Typ. Also die hatte auch diesen kurzen schwarzen Bubikopf, wie er natürlich in dieser Zeit sehr modern war in der Avantgarde. Aber Maschka Müller war wirklich sehr androgyn, knabenhaft fast schon. Und das trifft auf diesen weiblichen Akt nicht zu, der ja sehr weibliche Rundungen in der Seitenansicht doch zeigt.
Also wunderbar. Wie habt ihr begonnen? Else Lasker Schüler. Womöglich für Sie und womöglich auch noch vorne drauf.
Richtig. Wir haben natürlich danach gesucht, ob wir eine Verbindung herstellen können zwischen Otto Müller und Else Lasker Schüler und sind eingetaucht in die Berliner Zeit Otto Müllers. Und natürlich kann er Else Lasker Schüler nicht gekannt haben. Das ist eigentlich
völlig unmöglich.
Das ist vollkommen unmöglich, denn in Berlin dieser Zeit war Else Lasker Schüler wirklich eine Erscheinung. Also ich glaube, sie war bekannt wie ein bunter Hund. Jeder wusste von Frau Lasker Schüler, die sich die Nächte um die Ohren schlägt in den diversen Kaffeehäusern, die immer sehr extravagant auch gekleidet war, auch so ein bisschen orientalisch im
Stil. So mit gemusterten Schals
und tollen Hüten auch immer und auch ein ganz extravagantes Auftreten hatte, sehr geheimnisvoll, sehr wild auch. Also Else Lasker Schüler kann Otto Müller nicht entgangen sein. Und du hattest es ja schon angedeutet, sie war verheiratet mit Herbert Walden, dem sie auch übrigens diesen Namen gegeben hat, sozusagen, denn der hieß eigentlich relativ normal.
Wie langweilig,
aber sie hat dann eben gesagt, nein, wir machen hier Avantgarde und du heißt jetzt Herbert Walden und deine Galerie, die du machst, heißt Der Sturm. Das geht also auf Else Lasker Schüler zurück. Daran sieht man auch, was die für eine Rolle gespielt hat in der Avantgarde dieser Zeit und was für einen wahnsinnigen Einfluss die auch hatte auf die Männer. Wir kennen die Männer, aber im Hintergrund hat Else Lasker Schüler hier die Strippen gezogen. Mhm. Und sie hatte mit Herbert Walden auch eine wirkliche Amour-Fou, kann man sagen. Also das war mit Eifersucht, mit Dramen. Es gab Liebhaber auf beiden Seiten. Und es kam dann 1912 zur Scheidung. Mhm. Also es war keine gute Scheidung. Sie ist danach wirklich finanziell am Ruin gewesen, hatte auch keine Unterkunft mehr, ist in verschiedenen Pensionen oder bei Freunden untergekommen und hat sich natürlich auch weiterhin in ihren geliebten Cafés aufgehalten.
Sie hatte ja auch einen Sohn, sie war ja quasi alleinerziehend.
Sie war alleinerziehende Mutter, der Sohn war
mittellos.
War gerade so 12, 13 Jahre alt. Und einen schönen Einblick in diese wilde Zeit von Else Lasker Schüler und in ihr Verhältnis zu Herbert Walden mit den verschiedenen Liebhabereien auf beiden Seiten gibt eine kleine Begegnung mit der Künstlerin Emmy Hennings in München, die Erich Mühsam, der Dichter, in sein Tagebuch notiert hat.
Eine peinliche Überraschung wurde uns dadurch zuteil, dass die Ichenhäuser plötzlich mit Else Lasker Schüler das Lokal betrat. Die eifersüchtige Megäre, die komplett wahnsinnig ist, hat Emmy in Berlin mit Schimpfreden und Drohungen nachgestellt. Nun war das arme Kind ganz verängstigt. Ich hoffe, sie fährt bald wieder ab. Es wäre recht widerwärtig, wenn Emmy wieder keine Ruhe vor ihr hätte.
Und später notiert er noch einmal:
Emmy war sehr aufgeregt. Das verängstigte Kind fürchtete Revolver und Vitriol.
Vitriol ist Schwefelsäure. Also Emmy Hennings hatte Angst, dass Else Lasker Schüler sie mit Schwefelsäure angreifen könnte.
Sie war also die große Drama-Queen, kann man sagen. Oder eifersüchtig und impulsiv. Da gibt es ja ein paar Begegnungen auch mit Gabriele Münter, wo sie auf sie losstürmt und so. Also
Also sie muss auf jeden Fall interessant gewesen sein.
Ja, das auf jeden Fall. Nicht langweilig. Gut, also Else Lasker Schüler in Berlin 1912, 13 sind wir ungefähr, verarmt, krank, eifersüchtig.
Richtig.
Was passiert nun?
Sie ist dennoch gut vernetzt. Nicht zuletzt, weil sie eben viel Zeit in den Cafés verbringt, in den Künstlercafés und viele Künstler zu ihren Freunden hat und dort auch als eine sehr interessante Persönlichkeit geschätzt wird. Und aufgrund dieser guten Vernetzung formiert sich jetzt ein Hilfeprogramm für Else Lasker Schüler. Das heißt, ihre Künstlerfreunde sagen, lasst uns für Else eine Benefizauktion veranstalten. Sie darf aber nichts davon erfahren.
Und
weil man Angst hatte, das könnte sie nervlich etwas überlasten, wenn sie das im Vorfeld weiß. Mhm. Und man wollte eben für Else Lasker Schüler Kunstwerke sammeln und die zu ihren Gunsten versteigern lassen. Mhm.
Also damals hat man offensichtlich auch schon Charity-Auktionen gemacht. Das ist ja nicht uninteressant. 1913 gibt es eine Versteigerung zugunsten der verarmten Else Lasker Schüler im neuen Kunstsalon in München.
Richtig. Und wir wollen vielleicht einmal ganz kurz hören, was Maria Mark über diese Auktion geschrieben hat, also die Ehefrau von Franz Mark, die mit August Macke und seiner Frau in Briefkontakt war. Mhm.
Nun noch einmal Lasker Schüler. Sie ist in schrecklicher Geldnot, hat einen Sohn von 13 Jahren, ist selbst momentan so krank, dass sie nicht arbeiten kann. Ihre Freunde Karl Kraus, Demel, Fürstin Wied, Adolf Loos, Lagerlöf und so weiter haben einen Aufruf ergehen lassen für Lasker Schüler. Der Kreis vom Blauen Reiter hat ja kein Geld. Außerdem würde Lasker Schüler von unbemittelten Künstlern nichts nehmen und darum soll bei Schmidt eine Versteigerung gemacht werden. Möchtest du auch ein paar Sachen geben? Bild oder Zeichnung, es tun auch Berliner mit. Schmidt gibt auch aus seinem Bestand etwas. Wenn du etwas geben willst, schicke es möglichst bald an Schmidt, Königinstraße 44, neuer Kunstsalon, mit der Bemerkung zur Versteigerung für Lasker Schüler.
Also dann kommt hier der Kunsthandel und der Name Else Lasker Schüler treffen irgendwie wieder zusammen.
Richtig. Und es wird ja erwähnt, die Künstler sollen notieren, ein Werk ist für Frau Lasker Schüler bestimmt. Und genau das steht auf unserem
Für
Lasker Schüler. Das steht auf unserem Blatt von Otto Müller drauf. Und es heißt ja auch, die Berliner tun auch mit, also die Brücke-Künstler.
Ganz offensichtlich, in aller Eile.
Richtig, es passt schon irgendwie ganz gut zusammen jetzt.
Also die Schrift hinten drauf für Else Lasker Schüler ist keine Widmung, sondern ist eigentlich ein Auftrag für die Auktion.
Davon sind wir dann ausgegangen, weil wir kein Kunstwerk von Otto Müller im Besitz von Else Lasker Schüler nachweisen konnten. Mhm. Sind wir davon ausgegangen, möglicherweise handelt es sich hier um eines der Werke, die für diese Benefizauktion gestiftet wurden.
Mhm. Und offensichtlich in aller Eile, denn wie du vorhin schon gesagt hast, diese Monotypie ist ja relativ schnell gemacht, ist ein Unikat trotz allem. Also hinten hat er drauf noch eine Zeichnung gehabt, die war dann wohl nicht geeignet. Also kann man davon ausgehen, das ist das, was er gespendet hat, um der armen Lasker Schüler zu helfen.
Ich würde tatsächlich davon ausgehen, und es ist ja auch sehr passend, dass dieses Werk durchaus an Else Lasker Schüler und das ganze Orientalische, das sie so zelebriert hat, erinnert, mit dieser Kopfbedeckung, mit dem flirrenden Licht, mit den interessanten Farben. Und wahrscheinlich war die Zeichnung auf der Rückseite gar nicht der erste Entwurf, sondern er hatte halt einfach noch dieses Blatt rumliegen, hat es umgedreht. Man hatte ja kein Geld und hat dann Malmittel und Malgründe natürlich auch gerne doppelt verwendet.
Ja, also wunderbar. Das heißt, ihr habt einen Hinweis gefunden. Wie bist du weiter vorgegangen? Ist denn tatsächlich dieses Blatt aufgetaucht auf der Versteigerung?
Es gibt leider zu dieser Versteigerung keinen Katalog, keine Werkliste, eigentlich nichts, wo wir diese Versteigerung genauer fassen könnten, welche Werke dort tatsächlich enthalten waren. Leider, leider, das hätten wir tatsächlich gerne. Aber es gibt von dem neuen Kunstsalon von Max Dietzel und Paul Ferdinand Schmidt in München keine Geschäftsunterlagen. Mhm. Man muss sich vorstellen, das war eine ganz kleine Avantgarde-Galerie, das war jetzt kein großer Kunsthandel wie beispielsweise Tannhauser, sondern das war wirklich eine kleine Avantgarde-Galerie mit einem kleinen eigenen Bestand und auch ohne Geld, um Kataloge drücken zu können.
Okay.
Was wir eben aus den Briefen der beteiligten Künstler wissen, ist, dass die Auktion kein so großer Erfolg war, dass nur 1.600 Mark etwa zustande kamen. Das entspricht heute ungefähr 9.000, 10.000 Euro im heutigen.
Doch gar nicht so schlecht.
Es ist nicht so schlecht. Da kann man vielleicht dann 3-4 Monate davon leben, wenn man sparsam ist und nicht zu viel in die Cafés geht. Aber natürlich nicht das, was man sich erhofft hatte, um Else Lasker-Schüler wirklich und ihren Sohn nachhaltig zu unterstützen. Das heißt, wir kamen von dieser Seite nicht weiter. Wir hatten nur die Vermutung, dieses Blatt könnte von Otto Müller für diese Benefizauktion gestiftet worden sein. Aber wir konnten das nicht weiter prüfen, weil es keine Unterlagen mehr gibt.
Das heißt, das lief ins Leere?
Das lief leider ins Leere, auch wenn es ein schöner Hinweis ist. Aber wenn wir das Blatt nochmal umdrehen, dann sehen wir dort noch etwas.
Lass mal sehen, da ist diese durchgestrichene Zeichnung und unten ist noch so ein kleiner Stempel.
Ja, kannst du lesen, was da drauf steht?
Also Mannheim kann ich hier lesen und den Rest nicht mehr so gut.
Da steht Kunsthalle Mannheim.
Ah.
Also ein Museumsstempel.
Das heißt,
interessant, oder?
Jetzt wird's interessant. Das Bild ist irgendwie in der Kunsthalle Mannheim gelandet.
Genau, das ist
der nächste Hinweis.
Ja. Und das ist natürlich super für uns, weil es gibt keine Unterlagen zum Kunstsalon von Max Dietzel und Paul Ferdinand Schmidt, aber es gibt Unterlagen in der Kunsthalle Mannheim. Es gibt ja dort Inventarbücher, in die man hineinschauen kann. Und der nächste Schritt, den wir unternommen haben, wir haben uns an die Kunsthalle Mannheim gewandt. Und zwar an den lieben und geschätzten Kollegen Matthias Listel, der damals dort für die Provenienzforschung zuständig war. Und der hat uns sofort in den Inventarbüchern gekruscht und hat tatsächlich etwas gefunden.
Nämlich, lass hören.
Moment. Ich muss es kurz in meinen Unterlagen suchen. Hier habe ich es. Also, im Inventarbuch der Kunsthalle Mannheim ist ein Eintrag von 1913, also dem Jahr der Benefizauktion.
Ah, das würde passen.
Und dort steht Müller Otto, Linolschnitt als Technik, kniender weiblicher Akt, 274, das ist die alte Inventarnummer, 30 Mark, Berlin, 13.07., angekauft von, und jetzt kommt's, Dr. Paul Ferdinand Schmidt.
Oh, ist das denn nicht mit der Kunsthandlung?
Ja, das ist der eine Inhaber des neuen Kunstsalons in München. Und tatsächlich,
er hat selber gesteigert.
Nein, nicht ganz, nicht ganz. Es wäre schön. Nein, du musst dir ja vorstellen, die Werke für diese Benefizauktion haben die Künstler ja geschenkt, dem neuen Kunstsalon. Denn die sollten ja dann zugunsten von Else Lasker-Schüler dort versteigert werden. Und das, was nicht versteigert wurde, blieb ja dann sozusagen Stock des Kunstsalons. Genau, das ist dann dort übrig geblieben. Nun war aber der neue Kunstsalon ja insgesamt nicht sehr erfolgreich.
Ein
Flop, muss man leider sagen. Und der wurde nur wenige Wochen nach dieser Auktion aufgelöst. Mhm. Und der verbliebene Kunstwerkebestand wurde aufgeteilt zwischen den zwei Inhabern, zwischen Max Dietzel und Paul Ferdinand Schmidt. Und die haben dann natürlich versucht, das anderweitig an den Mann zu bringen. Und Paul Ferdinand Schmidt, bedeutender Kunsthistoriker, in Paris geschult, sehr gut vernetzt in der Museumswelt, hat es natürlich bei den Museen versucht und hatte in Mannheim Glück.
Für horrende 30 Mark.
Ja, also so kam dieses Blatt von Otto Müller über die Benefizauktion für Else Lasker-Schüler ins Museum.
Mhm. Also das Werk ist zurückgegangen und kam dann ans Museum. Wie stelle ich mir das vor? Wie ist es dann weitergegangen?
Es blieb zunächst im Museum, aber vor allem müssen wir uns die Frage stellen, was passierte mit dem Werk dann 20 Jahre später?
Wie kam es aus dem Museum wieder raus?
Wie kam es aus dem Museum wieder raus und was war während der NS-Zeit? Denn die Nationalsozialisten waren ja sehr bemüht, ihre Museen zu bereinigen, in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, die Werke der sogenannten entarteten Kunst sollten wieder aus den Museen entfernt werden.
Was macht denn diese, ausgerechnet diese harmlose Hockende zur entarteten Kunst?
Eine ganze Menge tatsächlich, denn die entartete Kunst, der Kampfbegriff der Nationalsozialisten, hat ja alles umfasst, was zum einen stilistisch modern war, wie dieses Werk ganz eindeutig ist. Also wir haben eine starke Reduktion auf Farbflächen, auf abstrakt anmutende Formen. Das ist ja keine realistische Darstellung. Mhm. Das ist schon mal etwas, was für die Nationalsozialisten auf jeden Fall als entartet galt. Was auch als entartet galt, ist, dass in Anführungszeichen Unsittliche. Also der Akt, das ist eine unsittliche Darstellung gewesen.
Der Akt an sich.
Na gut, der Akt natürlich nicht in allen Formen, denn es gibt auch nationalsozialistisch gewünschte Aktdarstellungen, etwa von Ziegler.
Genau, das sehr kennt man ja clean auch. Gemalt. Ja. Mhm.
Aber in diesem Fall kann man davon ausgehen, dass das auch auf einer sittlichen Ebene als entartet betrachtet worden wäre oder wurde. Dann auch dieses Orientalische, was hier noch mitschwingt, das ist auch etwas, was einfach nicht in den Kunst, in den gewünschten Kunststil der Nationalsozialisten gepasst hat. Und schließlich Otto Müller als Künstler selbst, denn auch die Künstler wurden ja genauestens beäugt, ob sie beispielsweise eine jüdische Herkunft haben oder wie Otto Müller, dem man nachgesagt hat, er hätte Zigeunerblut, bitte wieder die Anführungszeichen mitdenken. Das ist dann eben auch etwas, was als Entartung gewertet wurde, als rassische Entartung dann vom Künstler herkommt. Mhm.
Und als Expressionist sowieso auf der...
Na klar, sowieso auf der Abschlussliste.
Stand, ja.
Ja. Und diese Werke wurden dann eben ab 1933 bereits geächtet. Mhm. Das heißt, neue Ankäufe wurden verhindert. Es gab keine Etats mehr für diese Werke. Museumsdirektoren, die sich um die Moderne bemüht haben, wurden abgesägt, in Frühruhestand geschickt und Ähnliches. Und ab 1937 wurde es dann ganz wild.
Mhm. Was ist in Mannheim passiert?
In Mannheim passierte 1937 genau das Gleiche wie in allen anderen deutschen Museen. Die Nationalsozialisten haben Kommissionen losgeschickt, von der Reichskulturkammer ausgesandt. Die kamen in die Museen und haben sich alles zeigen lassen. Also die Inventarbücher, die Grafikschränke, die Werke in den Depots, die Werke an den Wänden und haben recht schnell und pragmatisch ausgewählt. Das ist entartet, das ist entartet, das kann bleiben, das ist entartet.
Okay.
Und dann wurde das mitgenommen, gestempelt, inventarisiert. Die Nationalsozialisten haben ja gerne immer alles ordentlich durchnummeriert und auf Karteikarten geschrieben und so weiter. Und dann wurde das mitgenommen, eingelagert und sollte eben entweder vernichtet werden oder verkauft, aber bitte nur ins Ausland, denn Deutschland sollte ja bereinigt sein von dieser Kunst.
Ach so, aber Geld wollte man trotzdem verdienen.
Natürlich, Geld wollte man immer verdienen, vor allem Devisen.
Mhm. Aber so ein Stempel findet sich da hinten drauf jetzt nicht oder eine Kennzeichnung der Nazis?
Nein, leider nicht. Üblicherweise findet man auf den Werken, die im Zuge der entarteten Kunst beschlagnahmt wurden, tatsächlich die sogenannte NS-Inventarnummer, also die Nummerierung dieser Beschlagnahme, da gab es eben fortlaufende Nummern und manchmal auch ein gestempeltes rotes E.
Ah, für entartet.
Genau, für entartet. Beides finden wir hier nicht.
Mhm. Und was ist jetzt genau 1937 mit unserer Hockenden von Otto Müller passiert?
So ganz genau konnten wir das eben leider nicht herausfinden, weil wir keine Kennzeichnung der Nationalsozialisten auf dem Werk selbst haben. Also wir haben weder das gestempelte rote E noch die NS-Inventarnummer. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass wir sehr häufig feststellen, dass diese Kennzeichnungen eben auch auf Teilen der Rahmung angebracht wurden.
Ja.
Wenn dieses Werk gehängt war, dann hätte man es mit dem Rahmen mitgenommen und das hinten auf die Rahmenrückpappe beispielsweise aufgebracht. Wenn es in einem Passepartout war, was für Papierarbeiten ja auch häufig der Fall war, hätte man es vielleicht auf der Rückseite des Passepartouts aufgebracht und gar nicht unbedingt auf dem Werk selbst. Deswegen ist das kein Ausschlusskriterium. Was wir aber wussten, ist, dass kein Ausgang im Mannheimer Inventarbuch für dieses 1913 von Paul Ferdinand Schmidt angekaufte Blatt verzeichnet ist.
Also kein offizieller jedenfalls nicht.
Kein offizieller. Das heißt, es muss 1937 noch in den Beständen gewesen sein und muss dann eigentlich auch beschlagnahmt worden sein. Was wir dann gemacht haben, wir haben in die sogenannte Harry-Fischer-Liste geschaut. Kennst du
die Harry-Fischer-Liste? Wer bitte ist Harry Fischer? Nein, nie gehört.
Harry Fischer war ein Kunsthändler aus Wien. Und keiner weiß, wie er dazu gekommen ist, aber in dessen Nachlass befand sich ein vollständiges Inventar der im Zuge der entarteten Kunst beschlagnahmten Werke.
Ach, aha.
Und auch der Hinweis darauf, wo die dann hingegangen sind. Also wer die bekommen hat durch Tausch oder Kauf, um sie dann weiter zu veräußern ins Ausland.
Das muss für euch ja ein unglaublicher Fund und ein unglaubliches Werkzeug sein, diese Liste, die ihr wahrscheinlich dann auch öfter heranzieht, oder? Die Liste des Harry Fischer.
Ja, definitiv. Die gibt es übrigens auch online. Die wurde nach dem großen Schwabinger Kunstfund digitalisiert und online gestellt. Wir packen den Link in die Shownotes, dann könnt ihr da selber auch mal ein bisschen recherchieren.
Oh, sehr gut.
In dieser Harry Fischer Liste, die ist sortiert nach Städten. Alphabetisch sind wir also zu Mannheim gegangen, zur Kunsthalle und haben geschaut, welche Werke von Otto Müller wurden denn beschlagnahmt in der Kunsthalle Mannheim 1937? Und wir haben festgestellt, insgesamt wurden genau 6 Werke von Otto Müller beschlagnahmt.
Oh, die waren gründlich.
Die waren gründlich, das waren alle Werke von Otto Müller, die im Inventar verzeichnet sind. Da muss also eigentlich unser Blatt dabei gewesen sein. Und dann schaut man immer in dieser Liste, gibt es einen Hinweis auf die Technik zum einen, der einem hilft, dass zu verifizieren, welches Werk das ist. Dann gibt es einen Hinweis auf den Titel, der natürlich kein echter Titel ist. Ich kann dir mal vorlesen, welche Titel von Otto Müller hier stehen, damit du das ungefähr einschätzen kannst.
Lass mal.
Also wir haben hier Otto Müller, Badende, Mädchenakt, 2 weibliche Akte, 3 weibliche Akte, 3 Akte und 3 Akte.
Okay, also 3 Akte können es schon mal nicht sein. Badende vielleicht?
Badende oder Mädchenakt.
Ja,
das sind
genau.
Eigentlich die einzigen beiden Werke, die in Frage kommen. Und hier ist aber nur eines, das von der Technik her auch übereinstimmt. Und das ist die NS-Inventarnummer 6129, Badende.
Also doch.
Richtig. Und dieses Werk konnten wir dann weiter recherchieren, denn es gibt eine ganz tolle Datenbank, die alle Archivalien zur entarteten Kunst zusammengeführt hat. Von der FU Berlin verwirklicht.
Ach,
auch das können wir euch verlinken.
Ja.
Das ist wirklich, sag mal, eine digitale Reise wert, da mal reinzuschauen. Und dort haben wir natürlich nachgeschaut, was ist denn das für ein Werk unter der 6129?
Aber gibt es da Abbildungen?
Ja, da gab es eine Abbildung. Aber dort war ein Werk von 1924 von Otto Müller zugeordnet, nämlich eine Lithografie, die Olympia. Und dann war ich zunächst komplett verwirrt, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein. Das passt ja überhaupt nicht mit unseren Informationen zusammen. Und ein Werk von 1924 kann ja auch schlecht 1913 bereits angekauft worden
sehr
sein.
Wohl.
Das heißt, wir haben dann hier nochmal weiter recherchiert, nochmal mit der Kunsthalle Mannheim Rücksprache gehalten, die uns bestätigt hat, dass die Olympia nie im Bestand war.
Das heißt, es gab einen Fehler in der Datenbank, den ihr dann herausgefunden habt?
Ja, tatsächlich gab es hier einen Irrtum in der Datenbank, der einfach daher kommt, dass die Titel, wie ich sie dir gerade vorgelesen habe, so unspezifisch sind und dass man für diese Papierarbeiten natürlich keine Fotografien hatte. Das heißt, man hat sich zusammengereimt, was könnte das denn gewesen sein, und hat das dann hier
später
zugeordnet. Und mittlerweile ist in der Datenbank unter der Nummer 6129 unser Werk verzeichnet.
Ah, ihr habt das korrigiert.
Ja, wir
die
haben
Geschichte
dann,
korrigiert.
Wir haben dann die Information natürlich weitergeleitet an die FU Berlin und es wurde dann die Korrektur vorgenommen. Also es ist davon auszugehen, dass die Inventarnummer 6129 tatsächlich unser Werk für Else Lasker Schüler ist und eben nicht die Olympia, denn das ist ja ausgeschlossen.
Das heißt, ihr wusstet, dass das Bild beschlagnahmt worden ist. Das war jetzt geklärt. Aber was ist dann passiert? Wo ist es denn dann gelandet? Weil es ist ja offensichtlich sehr viel später bei euch dann wieder aufgetaucht.
Ja, also bei uns tauchte das Werk wieder auf aus einer Privatsammlung. Und es war ein Erbfall. Also der Vater hatte das Werk angekauft, wahrscheinlich recht bald nach dem Krieg. Es ließ sich aber nicht mehr herausfinden, von wem er das angekauft hat. Es waren leider keine Unterlagen mehr vorhanden. Aber wir können ja wieder über die Harry-Fischer-Liste gehen. Und zwar ist in dieser Liste auch immer ein Vermerk zum weiteren Verbleib der Werke. Also ich habe ja vorher schon erzählt, diese Werke wurden teilweise zerstört und teilweise sollten sie ins Ausland verkauft werden, um dann eben Devisen ins Reich zu bringen. Und es gab 4 Kunsthändler, die mit diesen Verkäufen betraut wurden. Einer war übrigens Hildebrand Gurlitt, den wir natürlich vom Schwabinger Kunstfund kennen. Und einer war Ferdinand Möller in Berlin. Und bei unserem Blatt, der Nummer 6129 Badende, haben wir den Hinweis Möller und ein T, kein Verkaufspreis.
Ah, das heißt?
Das war Tausch. Also das T stand für Tausch. Das heißt, diese vier Kunsthändler konnten entweder Werke aus diesem beschlagnahmten Bestand kaufen und im Ausland weiterverkaufen. Also dann ging das Geld an das Reich sozusagen von dem Händler. Oder die konnten tauschen.
Also das heißt, unverfängliche Kunst
ja.
gegen sogenannte entartete Kunst.
Genau. Wenn jetzt zum Beispiel Ferdinand Möller eine schöne Spitzwegzeichnung gehabt hätte, dann hätte er gesagt, ich tausche hier die schöne Spitzwegzeichnung und ihr gebt mir dafür 10 Blätter von Otto Müller.
Mhm.
Und dann hätte diese Spitzwegzeichnung einem Museum zugewiesen werden können als Ersatz für die beschlagnahmte entartete Kunst. Und der Möller hatte eben die Otto-Müller-Werke und konnte die ins Ausland weiterverkaufen.
Was er getan hat.
Was er nicht getan hat, also er hat es weiterverkauft, aber nicht ins Ausland.
Mhm.
Denn das ist tatsächlich der Fall ganz häufig, dass diese Kunsthändler sich eben nicht an die Vorgabe gehalten haben, dass diese Werke nur ins Ausland verkauft werden dürfen, um Deutschland reinzuhalten von der sogenannten entarteten Kunst. Sondern das war natürlich unter dem Ladentisch begehrte Ware.
Ja.
Denn es gab ja in Deutschland die Kenner für die Avantgarde-Kunst und die wollten auch gerne ihre Sammlungen weiter pflegen. Es durfte nur eben keiner mitbekommen.
Mhm.
Und dann wusste man, wir können uns an Gurlitt wenden, wir können uns an Möller wenden, die haben diese Werke. Und dann hat man das so unter der Hand auch innerhalb Deutschlands verkauft. Es gibt von Ferdinand Möller tatsächlich auch Geschäftsunterlagen. Dort konnten wir unser Blatt leider nicht eindeutig nachweisen. Es könnte aber ganz gut sein, dass der Vater von unserem Einlieferer es dort direkt gekauft hatte.
Also sehr früh schon.
Ja, davon gehen wir tatsächlich aus. Und vielleicht ein interessanter Side-Fact noch zu Ferdinand Möller.
Mhm.
Ferdinand Möller hatte nämlich selbst auch eine Sammlung von sogenannter entarteter Kunst. Und als das anfing, dass die Nationalsozialisten in die Museen gingen und die Kunst beschlagnahmt hatten, da hat er Angst bekommen um seine eigene Sammlung. Denn man konnte ja nicht absehen, ob vielleicht auch private Sammlungen jetzt beschlagnahmt werden.
Den Ferdinand Möller, den Namen haben wir ja, glaube ich, schon mal gehört. Und zwar in unserer Folge zu Kirchner, zum Tanz im Varieté, oder?
Ja, wenn ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt gleich reinhören.
Was war denn der Herr Möller für ein Mensch und Händler und Sammler?
Ferdinand Möller war auf jeden Fall ein Händler, bei dem man die sogenannte entartete Kunst bekommen hat. Und das hat sich ja auch in unserer ersten Folge schon gezeigt. Denn da schreibt Lilly Fischel 1944 oder 43, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, schreibt sie an Ferdinand Möller, sie sucht dringend ein Kirchner-Gemälde für einen Sammler, der ein guter Kenner ist.
Ah, das war die Anlaufstation.
Ja, genau. Und das ist genauso eine Anbahnung unter der Hand, wie man sie eben bei Ferdinand Möller bekommen konnte. Und Ferdinand Möller hatte selbst auch eine große Sammlung an moderner Kunst, an entarteter Kunst. Und als er nun gemerkt hat, gut, die Nationalsozialisten gehen in die Museen, ziehen die Kunstwerke raus. Er war ja einer von den vier Händlern, die sich dann bedienen durften, ist ihm Angst und Bange geworden, auch für seine eigene Sammlung.
Ja, natürlich.
Und er hat dann seine hochwertigen Gemälde in die USA gebracht, in ein Museum, zu einem Freund von ihm und hat gesagt, bitte verwahre diese Kunstwerke für mich, bis hier wieder Gras über die Sache gewachsen ist. Und dann hole ich sie mir zurück.
Mhm.
Und da kommt nun ein interessanter Side-Fact, denn Ferdinand Möller wurde dadurch selbst Opfer einer Beschlagnahme, und zwar in den USA. Denn die Kunstwerke, die er in die USA verbracht hatte, die galten nach dem Krieg als Feindvermögen. Und Feindvermögen durfte beschlagnahmt werden. Das fand dann auch statt. Also diese Werke wurden dann offiziell beschlagnahmt. Und Ferdinand Möller musste sich dann nach dem Krieg sehr bemühen, diese Bilder zurückzukriegen. Hat auch erstmal nicht geklappt, also er hat es gar nicht mehr erlebt. Seine Frau hat die Werke dann in den 50er Jahren freigekauft und durch einen Freikauf wieder zurückführen können. Also das ist nur so eine interessante Geschichte, auf wie vielen Ebenen die entartete Kunst beschlagnahmt und wieder freigegeben werden konnte und verkauft und verschoben.
Schräge Geschichte.
Ja.
Aber unsere Hockende ist offensichtlich in Deutschland geblieben, hier verkauft worden an einen Sammler, der das vererbt hat.
Ja.
Und dieser hat das bei euch eingeliefert. Dann ist die Kette geschlossen, oder?
Dann ist die Kette weitgehend geschlossen. Wir können es nicht ganz sauber nachweisen. Der Vater unseres Einlieferers hat viel in Hamburg gekauft, sodass wir erst dachten, vielleicht ging es dann noch über Gurlitt weiter, dass die noch mal untereinander getauscht haben. Aber wie gesagt, wir konnten es leider nicht sauber nachweisen, einfach weil wir keine Fotos dann immer nachweisen können in den Unterlagen. Und wenn da steht Badende oder Mädchenakt, dann kann ich schlecht sagen, ob das unseres ist oder
davon gibt es viele.
Ja, davon gibt es ziemlich viele.
Im Juli 2020 ist die Hockende für gar nicht so viel mehr als 9.000 Euro bei Ketterer Kunst versteigert worden.
Ja.
Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte, oder?
Nein, die Geschichte hat nämlich noch ein schönes Ende. Zwar erst ein Jahr später, aber wir freuen uns sehr, dass das dann geklappt hat. Das Blatt ist mittlerweile wieder in der Kunsthalle Mannheim.
Ach,
die konnten
wo
es, dann,
es ja, hingehört.
Wo es hingehört.
Ja.
Die konnten es wieder ankaufen 2021 und man kann sich das heute also vorlegen lassen. Das heißt, wenn ihr mal in die Kunsthalle Mannheim kommt, dann macht ihr einen Termin aus und lasst euch dieses Blatt vorlegen und dann könnt ihr selbst etwas in Händen halten, was für Else Lasker Schüler bestimmt war.
Sehr, sehr wunderbar. Ja, danke, liebe Agnes. Jetzt wissen wir wieder besser, woher die Kunst eigentlich kommt. Und dass Bilder oft auch dahin zurückfinden, wohin sie eigentlich immer schon wollten und sollten. Und dass sie manchmal sogar auch, wie im Fall von Else Lasker Schüler, das Überleben sichern können. Das haben sie ja getan. Ganz vielen Dank und Dankeschön fürs Zuhören.
Ich danke dir. Tschüss.
Auch in den nächsten Folgen von Woher kommt die Kunst? Stehen spektakuläre Kunstgeschichten im Mittelpunkt. Eine verschollene Sammlung, eine falsche Signatur und ein Selbstmordversuch. Viele weitere überraschende Wendungen in der Provenienzforschung rund um Werke von Otto Dix und Ernst Ludwig Kirchner. Hören Sie die neuen Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Woher kommt die Kunst? Ein Podcast von Ketterer Kunst mit Tanja Beutin und Agnes Thum.